Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch Folge Nummer 22. Philipp, wie geht's dir?
Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Wir hatten uns heute ehrlich gesagt fast überlegt, die Folge ausfallen zu lassen, weil es mich erwischt hat. Jetzt bin ich auch Corona-positiv. Ich hatte es bis jetzt noch nicht und kämpfe noch ein bisschen mit den Symptomen. Aber wir haben uns gedacht, den Zwei-Wochen-Rhythmus finden wir gut. Und wir machen heute eine ganz, ganz schnelle Folge.
Ja, probieren wir es. Schnelle Folge, damit du wieder ins Bett kannst. Genau. Passiert ja gerade immens viel. Andererseits ist es natürlich so, ich glaube, in jeder Radiosendung, in jeder Zeitung, in jeder Tagesschau werden die Themen ohnehin behandelt. Das heißt, man verpasst aktuell wahrscheinlich eh relativ wenig. Wir haben es versucht, die absoluten Top-Nachrichten, alles rund um die Krise nochmal kurz zusammenzufassen, würden heute nicht so in die Details gehen. Genau, fangen wir an mit den Energiepreisen. Das ist ja das, was viele momentan bewirkt, viele in Angst versetzt. Und da schauen wir wieder auf die Großhandelsmärkte, explizit auf die Terminmärkte. Und da sehen wir den Gaspreis heute Donnerstag, den 29.09. bei 208 Euro pro Megawattstunde. Hier nochmal rekapitulieren, die Preise waren schon mal höher, hatten sich ja wieder beruhigt, auch hatten wir in der letzten Sendung schon thematisiert, dass sich das jetzt stabilisiert hat. Die letzten zwei Tage waren da natürlich nochmal ganz besonders spannend, weil das war ja eine weitere Top-Nachricht, die entsprechenden Lecks, die ja mutmaßlich wohl in die entsprechenden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 hinzugefügt wurden. Und da strömt aktuell viel Gas in der Ostsee aus. Und gibt es entsprechende Bilder überall im Internet, in allen Nachrichten drin. Würden wir jetzt auch gar nicht tiefer einsteigen.
Die hat man das gesehen am Markt?
Genau, das ist der Knackpunkt. Also gestern ging der Preis etwas hoch, aber eben nicht extrem. Und das zeigt, dass zumindest im Terminmarkt in der langfristigen Perspektive 2023 wohl niemand damit gerechnet hat, dass die Pipelines wieder aufgemacht werden, dass das billige Gas aus Russland wieder kommt, weil es ist eben nur ein bisschen angestiegen. Heute nochmal ein bisschen. Aber natürlich ist es immer noch so, es ist extrem hoch. Also wir haben immer noch extrem hohe Preise, ja ungefähr 9-mal so hoch wie im Mittel die letzten 3 Jahre. Was ich sehr interessant fand, gestern Strom auch erstmal hoch, ist ja logisch, haben wir ja erklärt, Merit-Order-Effekt, Gas wird teurer, wird der Strom teurer. Heute Gaspreis hoch und Strom wieder zurück. Da liegen wir jetzt bei 462 Euro pro Megawattstunde, also immer noch sehr hoch, aber heute interessanterweise ein Rückgang. Beim CO2-Preis hat sich nicht viel getan.
Ja, noch als Ergänzung, heute kam ja auch noch das vierte Leck in die Nachrichten. Bis jetzt waren es 3 Lecks. So wie ich es verstanden habe, sind von den 4 Röhren jetzt aber auch nur 3, die einen Druckverlust erlitten haben. Also 4 Lecks, aber nur 3 beschädigte Pipelines.
Genau, es gab ja wohl auch die Meldung aus Russland, es wäre ja noch eine Pipeline zur Verfügung, eben Nord Stream 2, und die könnte man ja jetzt nutzen, wenn man wollte, genau. Vielleicht ein wichtiger Grund, warum der Markt nicht ganz so nervös reagiert hat, ist der sehr gute Speicherfüllstand. Da schauen wir ja jetzt auch immer drauf. Da liegen wir jetzt tatsächlich schon über 90% Ende September, genau genommen bei 91%. Andererseits sieht man auch, dass der Gasverbrauch jetzt anzieht, witterungsbedingt. Es wird langsam kalt, die Leute fangen doch an, langsam Heizung anzuschalten, aber die Speicher sind sehr gut gefüllt.
Die Top-Nachricht von heute, vom 29. September, ist der wirtschaftliche Abwehrschirm, der jetzt von Minister Lindner, Minister Habeck und von Kanzler Scholz verkündet worden ist. Das ist jetzt die sogenannte Gesamtlösung, die in den letzten Wochen erarbeitet worden ist. Besonders die Gasumlage ist ja unter Druck geraten. Die gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen wird jetzt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit neuem Geld gefüllt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wurde auch schon in Corona genutzt, um Unternehmen in Liquiditätsengpässen zu helfen. Und jetzt werden sage und schreibe 200 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen, um diesen Wirtschaftsfonds zu füllen und um die Strompreisbremse, die Gaspreisbremse zu finanzieren. Strompreisbremse, Gaspreisbremse, das sind auch die beiden wesentlichen Maßnahmen in diesem Abwehrschirm. Die Strompreisbremse hatten wir auch schon in der letzten Folge diskutiert. Da wird es wahrscheinlich vergleichbar wie in Österreich einen Grundbetrag für jeden Haushalt geben oder eine Grundmenge, die man für einen günstigen Preis bekommt. Darüber hinaus wird es dann teurer. Beim Gaspreis ist es noch nicht ganz klar, wie der ausgestaltet wird. Da sitzt gerade eine Expertengruppe zusammen und schaut, wie das am besten umsetzbar ist.
Genau, ich denke, ein wichtiger Punkt ist, es wird beim Verbraucher direkt entlastet, wie wir es auch schon diskutiert haben, und nicht in die Preisbildung in dem Strommarkt eingegriffen. Das war ja das, was die Ökonomen heiß laufen lassen hat die letzten Wochen. Also der Preisbildungsmechanismus wird nicht angetastet. Das heißt, hier gibt es weiterhin die Knappheitssignale. Allerdings ist das, was bei den Verbrauchern ankommt, etwas weniger oder deutlich weniger. Und durch dieses Stufenmodell, was jetzt auch keine neue Erfindung ist, was es natürlich auch schon in anderen Märkten, in anderen Ländern teilweise bei bestimmten Produkten gibt, soll dafür sorgen, dass es weiterhin einen Anreiz gibt, den Verbrauch zu reduzieren.
Daneben soll die EU-Solidaritätsabgabe kommen. Das war ein Vorschlag aus der EU, auch schon letzte Folge diskutiert. Das ist im Prinzip die Übergewinnsteuer im Bereich der Erdöl, Erdgas, Kohle und Raffinerien. Hier sollen dann mit gewissen Bemessungsgrenzen, die jetzt in diesem Papier noch nicht definiert worden sind, dann die Übergewinne dann als Solidaritätsabgabe abgeschöpft werden. Die Reduzierung der Umsatzsteuer aufs Gas, die soll bleiben. Die wurde ja eingeführt mit der Gasumlage und um den Endkunden hier zu entlasten, die Gasumlage fällt weg, die Reduzierung der Umsatzsteuer, die bleibt von 19% auf 7%. Außerdem steht nochmal extra mit drinnen, dass man versuchen möchte, die Bürokratie nicht unverhältnismäßig zu strapazieren. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ unkonkret. Da wird jetzt noch einiges an Ausdifferenzierungsarbeit zu leisten sein. Vielleicht noch interessant, die 200 Milliarden sind kein Sondervermögen, die jetzt bei dem Bundeswehretat ins Grundgesetz geschrieben werden müssen, sondern man beruft sich hier auf das Grundgesetz Artikel 115. Da wird die Schuldenbremse ausbuchstabiert für den Bund. Und in Fällen von Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen kann man diese Schuldengrenze umgehen. So hat man das bei Corona getan und so möchte man das jetzt im Jahr 2022 wieder tun.
Genau, also nochmal, die Gasumlage kommt nicht. Das muss natürlich auch finanziert werden. Das sind wirklich viele, viele Milliarden. Wir hatten es erläutert, die langfristigen Verträge mit Gazprom aus Russland, sehr, sehr günstige Lieferverträge, hier entsprechend verkauft durch die Importeure, vor allen Dingen vorneweg Uniper. Und das muss jetzt nachfinanziert bzw. nachgekauft werden am Markt. Und das ist ein Riesendelta, das sind zig Milliarden. Und das sollte ja ursprünglich durch die Gasumlage gedeckt werden, wird jetzt nicht gedeckt. Ein wesentlicher Grund dafür ist eben, dass jetzt der Bund vollständig oder nahezu vollständig 99% von Uniper übernimmt. Und deswegen wäre das ja im Prinzip eine Umlage, die einem Staatskonzern direkt zugute gekommen ist, und deswegen wäre es kritisch gewesen, und deswegen wird das jetzt im Prinzip direkt aus diesem Geld finanziert. Das, was natürlich die Gemüter auch hochkochen lassen hat, ist das Thema Kernkraftwerkslaufzeitverlängerung, war ja ein Ergebnis vom Stresstest, den die Übertragungsnetzbetreiber durchgeführt haben und die gezeigt haben, in sehr extremen Umständen, wenn wirklich alles zusammenkommt, könnte es knapp werden. Und daraufhin wurde ja beschlossen, die Kernkraftwerke über das Jahresende hinweg, da wäre normalerweise ja Ende mit der Kernenergie in Deutschland gewesen, sondern in der Reserve zu halten und dann, wenn es sozusagen kritisch wird, sie zu aktivieren. Da hat jetzt ganz frisch diese Woche Minister Habeck gesagt, ja, es sieht so aus, dass es knapp werden wird und deswegen werden sie direkt in diesen Streckbetrieb überführt. Das hat vor allen Dingen auch mit der kritischen Situation in Frankreich zu tun. Diese Knappheit wirkt sich dann auch Deutschland aus und auch im Sinne der europäischen Solidarität werden jetzt diese zwei Kernkraftwerke in Süddeutschland im Streckbetrieb erstmal über Jahresende hinweg am Netz gelassen.
Zu Zeiten der Maßnahmenpakete gegen Russland hat vor allem die Raffinerie Schwedt eine große Rolle in der öffentlichen Diskussion gespielt. Diese Raffinerie Schwedt ist ja zu großen Teilen im Besitz von Rosneft. Und Rosneft wurde jetzt auch unter die Treuhandschaft des Bundes gestellt. Das bedeutet, dass jetzt das Öl-Embargo laut europäischen Zielen ist es ja erst ab 5. Dezember verboten, Öl über die Wasserwege nach Europa zu transportieren, über die Pipelines schon noch. Deutschland hat aber gesagt, dass es trotzdem von russischem Öl unabhängig werden möchte. Da hat sich die Raffinerie Schwedt immer ein bisschen quergestellt. Jetzt ist sie eben unter der Treuhandschaft. Und man geht hier davon aus, dass man hier dann eben andere Importwege findet, wie beispielsweise über den Hafen Rostock. Dieser soll extra dafür ausgebaut werden oder eben auch über Polen. Auch ganz interessant, damit verbunden ist ein Investitionspaket über 750 Millionen Euro, das dann teilweise vom Staat, teilweise vom Bundesland mitfinanziert wird, das auch jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig den Standort hin zu einer klimaneutralen Rolle dieser Raffinerie führen soll.
Ja, du sprichst die Importe an, die neuen Importe, die kommen sollen und da werden ja aktuell auch Abkommen geschlossen. Unter dem Zeichen war Bundeskanzler Scholz in Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Katar und zwar das Ganze in 40 Stunden, drei Länder absolviert. Er sah auch recht geschafft aus am Ende.
Das ist knackig.
War dann auch noch genau, und kann auch sein, dass er auch Corona-positiv deswegen war am Ende und alles zusammenkam. Aber was ist dort passiert? In Saudi-Arabien wurde konkret, so wie ich es jetzt gelesen hatte, nichts unterschrieben, sondern es wurde eben über die Perspektive von grünem Wasserstoff und dem Import nach Deutschland gesprochen. Konkrete Abkommen wurden allerdings beim Besuch der Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnet und zwar explizit von RWE, die hier sozusagen sich ihre ersten LNG-Lieferungen Richtung Brunsbüttel, unserem LNG-Terminal, gesichert haben. Und des Weiteren wurde bei der Reise nach Katar wohl auch kein weiteres konkretes Lieferabkommen für Flüssigerdgas geschlossen. Also auch hier eher noch Absichtserklärungen und noch nichts Konkretes.
Ich habe mich auch gerade schon auf die Maßnahmenpakete gegen Russland berufen. Da ist jetzt ein neues in Diskussion. Es hieß auch, dass hier dieses Paket Maßnahmen im Energiebereich hat. Beim Nachlesen ist es gar nicht mal so. Also die EU-Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt. Dabei handelt es sich um eine Sanktionsliste gegen Personen und über ein Einfuhrverbot einiger Güter. Sie beziehen sich nochmal auf dieses Ölembargo und sagen, dass es eben seit dem 5. Dezember verboten sei. Aber es soll eine Grundlage, eine rechtliche Grundlage geschaffen werden, um eine Ölpreisobergrenze zu schaffen. Dabei dreht es sich um die Problematik, dass Länder von Öl aus Russland noch abhängig sind und hier diese Preise wohl nicht stemmen können. Wie diese Ölpreisobergrenze aussehen soll, das wird nicht erklärt in dieser Pressemeldung.
Ja, ist ja auch kaum vorstellbar, dass noch so viele Maßnahmen überhaupt gefunden werden im Punkto Sanktionen. Eigentlich müsste ja doch langsam alles gezogen sein, was man so ziehen kann. Wenn das Gas dann doch knapp werden sollte diesen Winter, also wenn wir diese Gasmangellage haben, die wir alle vermeiden wollen, muss das Ganze durch die Bundesnetzagentur organisiert werden. Und damit das Ganze reibungslos funktionieren kann, wurde ja bereits die Sicherheitsplattform angekündigt. Das ist letztendlich eine digitale Plattform, wo die ganzen Daten hinterlegt werden, über die kommuniziert wird zwischen den größten Verbrauchern, dem Landkreisverantwortlichen etc. Und die ist jetzt online gegangen diese Woche. Also da kann jetzt nicht jeder reinschauen, aber auf der Homepage kann man sich zumindest nochmal durchlesen von der Bundesnetzagentur, um was es dort genau geht. Das heißt, von der Infrastruktur auf der digitalen Seite ist da jetzt die Grundlage geschaffen. Man muss jetzt nicht mit Excel-Tabellen, die man sich hin und her schickt, kommunizieren, sondern da hat man entsprechend eine digitale Plattform, die online ist.
Jetzt habe ich noch die Freude, ein bisschen Werbung zu machen für ein Tool, das zwei Kollegen geschrieben und jetzt veröffentlicht haben, nämlich Simon Greif und der Timo Limmer. Und es ist die Wärmepumpenampel. Also Wärmepumpen, ein ganz wichtiges Tool, ganz wichtige Technologie, um vor allem im Wärmebereich auf dem Weg der Klimaneutralität zu kommen. Wir wissen, dass ungefähr die Hälfte unseres Energieverbrauchs im Wärmesektor ist und Wärmepumpen da eine ganz zentrale Rolle spielen wird. Also welche Gebäude sind überhaupt geeignet für Wärmepumpen? Das kann man jetzt ganz einfach dort in diesem Tool ausfindig machen. Also das heißt Wärmepumpenampel einfach mal bei Google eingeben oder den Link in den Shownotes anklicken. Dort könnt ihr eure Postleitzahl eingeben und euer Haus suchen. Und euer Haus ist dann entweder rot, orange oder grün eingefärbt und gibt euch einen Ansatz, ob euer Haus für eine Wärmepumpe geeignet ist. Falls es grün ist, dann ist es wahrscheinlich geeignet. Und das überprüft eben dann den Abstand zum Nachbarn, ob der Lärmschutz eingehalten ist, ob euer Garten groß genug ist für eine Erdsonde beispielsweise. Wenn es rot eingefärbt ist, dann ist es wahrscheinlich nicht geeignet. Also ein sehr, sehr schönes Tool, das jetzt, vor allem wenn die Technologie den Markt übernimmt, viele sind ja verunsichert, es fehlt an Fachkräften, hier ein schönes Beispiel, dass man auch mal hier im Internet eine erste Einschätzung bekommt.
Ja, ist wirklich ein schönes Tool, kann man schön mit rumspielen und auch toll zu sehen, was man so mit Geodaten, mit offenen Daten, die öffentlich zur Verfügung stehen, alles anstellen kann mit den entsprechenden Algorithmen. Das Projekt hat auch viel Spaß gemacht. War ja Fissmann dabei als Experte, Anlagenhersteller, die dann nochmal irgendwie die ganzen Annahmen gechallenged haben, mit denen wir diskutiert haben. Aber eben auch regionale Versorger wie jetzt LEW oder SWM, die natürlich hier auch die entsprechenden Rückwirkungen dann in ihrem Netz etc. spüren werden und dann natürlich auch hier Fachexpertise nochmal reingegeben haben. Schließen wir ab mit einem Lesetipp. Ganz frisch kam eine Studie von der Agora Energiewende raus mit dem Titel Schutz in der fossilen Energiekrise, Optionen für Ausgleich und Entlastung. Gutes Timing. Ich glaube, kam gestern raus. Heute kam das entsprechende Entlastungspaket. Und wenn man so die Kernergebnisse nochmal sich anschaut, es sind 4 zentrale Ergebnisse, die dort festgehalten werden in diesem 19-seitigen Papier. Passt das, glaube ich, ganz gut zu dem, was heute passiert ist. Zunächst wird festgehalten, dass die Energiekrise im Jahr 2023 für die Verbraucher in Summe Mehrkosten für Strom und Erdgas von etwa 100 Milliarden Euro gegenüber dem Vorkrisenniveau verursacht. Also das heißt, diese Kosten sind einfach da, dadurch, dass wir hier diese viel höheren Preise für die Importe von Erdgas bezahlen müssen, das entsprechend auf den Märkten ist und das sich dann wiederum auf die Strommärkte auswirkt. Also es sind wirklich riesige Mengen, die dort finanziert werden müssen. Dann sagen wir, wir brauchen eine Zufallsgewinnsteuer, das heißt diese Übergewinne, Zufallsgewinne, je nachdem wie man es nennt, also die ganz links in der Merit Order sind oder andere Firmen, die profitieren, um entsprechend diese Entlastung auch zu finanzieren. Und der dritte Punkt ist, dass die Grundsätze der Preisbildung am Strommarkt funktionieren und erhalten bleiben müssen. Auch das wurde ja heute so im Prinzip durch das Paket so gestaltet, dass die Preisbildung unangetastet bleibt, dass man hier sagt, der Markt als solches funktioniert. Wir gehen über die Entlastung an die Bürger ran. Und der vierte Punkt ist, dass Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz ins Zentrum der kurz- und mittelfristigen Krisenpolitik gehören, ist sicherlich sinnvoll, weil dadurch können wir natürlich die Importabhängigkeit reduzieren. Wir hatten hier ja auch schon häufiger das Thema lange Genehmigungsverfahren, Ausschreibungsrunden und so. Das heißt, inwiefern der Ausbau der erneuerbaren Energien hier wirklich kurzfristig als Maßnahme funktioniert, sage ich mal, muss man schauen. Also auch entsprechende Verfügbarkeiten im Markt sind ja momentan sehr knapp. Deswegen hier jetzt vor dem Winter wird man sicherlich nicht nochmal massiv Erneuerbare ausbauen können. Und der Punkt Energieeffizienz, dort gibt es natürlich auch viele Maßnahmen, die man kurzfristig umsetzen kann, hatten wir letztes Mal auch schon auf diese Kurzfristmaßnahmenliste verwiesen, die wir in der letzten Sendung in den Shownotes veröffentlicht hatten. Die Studie ist auch hier in den Shownotes veröffentlicht, wenn ihr nochmal nachlesen wollt.
Sehr schön. Dann belassen wir es dabei für heute. Wir haben einige Nachrichten jetzt rausgekickt. Nächste Folge werden wir es dann wieder ein bisschen ausführlicher machen mit ein bisschen kleineren Nachrichten, die man vielleicht nicht so in der Mainstream-Media zu sehen bekommt. Aber für diese Woche soll es das gewesen sein. Und nichtsdestotrotz, haben wir was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt. Leg dich wieder hin, werd gesund.
Dankeschön. Ciao, ciao.